Ich weiß nicht, wer schon einmal etwas gelesen hat vom Bundesamt für Statistik. Speziell wenn es um Beschäftigung geht, ist oft die Rede von drei Sektoren, von einem primären Sektor, einem sekundären Sektor und einem tertiären Sektor. Und wenn man recherchiert, was das zu bedeuten hat, der primäre Sektor, das ist der Sektor der Landwirtschaft. Wie viele Menschen sind in der Landwirtschaft tätig? Der sekundäre Sektor ist der Sektor Industrie. Wie viele Menschen arbeiten irgendwo in einem industriellen Betrieb? Und der dritte Sektor ist der Dienstleistungsbereich. Das ist alles Mögliche. Das sind Banken, Versicherung, das ist der Detailhandel, alles was mit Beratung und so weiter zu tun hat, bis hin zu Spitälern. Und wenn man sich anschaut, wie viele Menschen arbeiten denn heute noch im primären Sektor, im Bereich der Landwirtschaft, dann sind das bezogen auf 2021 2,4%. Ich nehme an, da sind die Gemüsebauern auch noch drin. 2,4% arbeiten in der Landwirtschaft. So viele Menschen haben einen direkten und unmittelbaren Bezug zur Natur und zu dem, was wächst. Alle anderen haben, vielleicht gibt es noch ein paar, die einen Schrebergarten haben, aber die allermeisten, die gehen in irgendein Geschäft des Detailhandels oder auf den Gemüsemarkt und decken sich dort ein. Und dort ist eigentlich immer genug da. Mitte des 19. Jahrhunderts waren noch fast 50% der Menschen in der Landwirtschaft tätig. Die haben effektiv von dem gelebt, was der Acker und der Garten hervorgebracht hat. Und es gab eine Zeit, da war es effektiv so, was nicht gewachsen ist, konnte man nicht essen. Und wenn wenig gewachsen ist, dann war klar, in den nächsten Wochen und Monaten werden wir Hunger haben. Das kennen wir wahrscheinlich so nicht mehr, auch die Älteren unter uns. Während des Krieges, das weiß ich aus Gesprächen mit Senioren, war es nicht immer einfach, aber seit mehreren Jahrzehnten kennen wir das so nicht mehr. Geschichtlich gesehen gab es eine Zeit, da haben praktisch alle Menschen von dem gelebt, was rings um ihr Haus herum gewachsen ist. Aber irgendwann kamen die Städte und dann gab es auch Handwerker, den Schuster und den Schreiner und den Schneider. Und die hatten oft auch keinen Garten mehr, vielleicht noch einen kleinen außerhalb der Stadt. Und dann fing das an, dass die Menschen sich auf dem Markt eingedeckt haben, gekauft haben, was sie zum Leben nötig hatten. Also die Distanz zur Natur ist immer größer geworden. Und Erntedank, dieses Fest, das ist ein sehr wichtiges Fest, stammt zweifellos aus dieser Zeit, wo die Menschen noch einen viel engeren Bezug zur Natur hatten und wussten, das was wächst, das können wir essen und was nicht wächst, das ist nicht da und das steht uns nicht zur Verfügung. Aber gerade auch in diesem Sommer, es wurde schon erwähnt, die Hitze hat schon vielen in der Bevölkerung vor Augen geführt, hoppla, das ist nicht selbstverständlich, dass genug Regen fällt, dass genug im Garten wächst, dass die Bauern genug haben. Das ist jetzt auch für die allermeisten kein Problem, denn wir kaufen unser Gemüse auf dem Markt oder aber im Detailhandel und was hier nicht wächst, wird importiert. Aus Holland, Italien, Spanien, zum Teil aus Marokko. Wir haben bei uns in der Gemeinde eine Familie, die haben einen Gemüsebauerbetrieb. Und im Sommer sagte mir mal die Frau, ja, wir haben schon eigene Quellen, aber da kommt immer weniger. Und ab nächste Woche dürfen wir kein Wasser mehr aus dem Bach nehmen, weil einfach zu wenig da ist. Oder eine andere Familie hat einen landwirtschaftlichen Betrieb und dann hat die Frau mal einen Hang fotografiert. Das ist normalerweise eine wunderschön grüne Wiese. Aber diese Wiese wurde langsam aber sicher bräunlich und sie schrieb dann fast verzweifelt, was sollen wir unseren Tieren noch zu fressen geben? Da wächst nichts mehr. Wir müssen jetzt schon das Winterfutter anbrechen. Aber was ist dann im Winter? Und da hat man gespürt, wie abhängig wir sind, auch wenn nur 2,4% der Menschen in der Landwirtschaft tätig sind, wie abhängig wir sind von dem, was draußen wächst. Das spüren wir oft nicht so. Es ist uns nicht so bewusst, aber diese Abhängigkeit ist immer noch da. Wir sind abhängig vom Wetter. Und was wir in den letzten Wochen und Monaten auch gemerkt haben, ist, wir sind noch abhängig von anderen Dingen. Eben seit dem Ukraine-Krieg spricht man von einer drohenden Strommangellage, einer Gasmangellage. Im Moment kann zweifellos kein Fachmann sagen, es so und so wird es kommen, weil noch zu viele Dinge ungewiss sind. Aber für uns ist das doch das Normalste von der Welt, wenn ich auf den Lichtschalter drücke, dann geht das Licht an. Und im Kühlschrank wird alles wunderbar gekühlt. Und im Winter, wenn ich die Heizung aufdrehe, dann wird es warm. Und plötzlich ist das unsicher. Und plötzlich merken wir, wie wir in einer Gesellschaft des Wohlstandes leben, in einer industriellen Welt, in einer Welt der Dienstleistung, plötzlich merken wir, oh, auf einmal sind die Basics gar nicht mehr so selbstverständlich. Plötzlich merken wir, wie das unsicher ist, gefährdet. Und es macht uns bewusst, auch wie verletzlich unser Leben ist. Und das ist das Thema heute Morgen, unser Leben. Wir Menschen sind bedürftige Wesen. Und wir sind darauf angewiesen, dass bestimmte Dinge immer da sind. Und wenn die da sind, geht es uns gut. Und wenn sie nicht da sind, dann leiden die Menschen. Dazu habe ich einen Abschnitt ausgesucht, der nicht unbedingt zu Erntedank passt. Und trotzdem können wir einige interessante Bezüge herstellen. Markus 6. Da heißt es, die Apostel, die 12 Jünger, die ausgesandten Botschafter kamen wieder bei Jesus zusammen und berichteten ihm alles, was sie getan und was sie den Menschen als Botschaft weitergegeben hatten. Da sagte Jesus zu ihnen, kommt jetzt allein mit mir an einen einsamen Ort und ruht euch dort etwas aus. Es war nämlich so, es waren sehr viele Leute, die kamen und wieder gingen, sodass sie nicht einmal Zeit zum Essen hatten. Da fuhren sie im Boot an einen einsamen Ort, ganz allein. Viele Leute sahen und merkten, wie sie losfuhren. Da liefen sie alle zusammen zu Fuß aus allen Ortschaften los und kamen noch vor Jesus und seinen Gefährten dorthin. Als Jesus aus dem Boot ausstieg, sah er die große Menschenmenge. Er wurde von Mitgefühl für sie gepackt, denn sie waren wie Schafe, um die sich kein Hirte kümmert. Deshalb fing er an, ihnen viele Einzelheiten von Gottes guter Botschaft weiterzugeben. Als es schon spät geworden war, kamen seine Schüler zu Jesus und sagten, wir sind hier an einem unbewohnten Ort und es ist schon spät. Lass die Menschen nach Hause gehen, damit sie auf dem Weg, auf den Bauernhöfen und in den Dörfern in der Umgebung für sich etwas zu essen kaufen können. Doch Jesus erwiderte, gebt ihr ihnen doch zu essen. Da fragten sie, sollen wir losgehen und für 200 Denar Brot für sie kaufen? Jesus fragte sie, wie viele Brote habt ihr? Geht los und schaut nach. Als sie es herausgefunden hatten, sagten sie, es sind 5 und dazu noch 2 Fische. Da gab er ihnen die Anweisung, dass sie sich alle in überschaubaren Gruppen auf das grüne Gras setzen sollten. So setzten sie sich in Gruppen hin zu je 100 oder 50. Dann nahm Jesus die 5 Brote und die 2 Fische in die Hand, richtete seinen Blick zum Himmel und sprach das Dankgebet. Er brach die Brote in Stücke und gab sie seinen Schülern. Die sollten sie unter den Leuten verteilen. Auch die Fische teilte er unter allen auf. Alle aßen und wurden satt. Danach sammelten sie noch die Brotstücke ein, 12 Körbe voll. Auch das, was von den Fischen übrig geblieben war, es waren 5000 Männer, die dort saßen. Die Speisung der 5000, das ist das, was man üblicherweise ein Wunder bezeichnet. Und ein Wunder zeichnet sich dadurch aus, dass man es beschreiben kann, wie es hier steht, aber dass man es nicht erklären kann. Man kann es nicht erklären. Und jeder steht vor der Entscheidung, will ich es glauben, dass es so passiert ist oder will oder kann ich es nicht glauben. Ich gehe davon aus, wenn wir an einen allmächtigen Gott glauben, der Himmel und Erde geschaffen hat, dann kann er auch aus 5 Broten und 2 Fischen 5000 Menschen satt machen. Erklären kann ich das nicht. Aber auch wenn wir es nicht erklären können, heißt das noch nicht, dass es nicht passiert ist. Es gibt viele Dinge im Leben, die wir nicht verstehen und die wir nicht erklären können und die trotzdem real sind. Wir sehen hier 2 verschiedene Mangelsituationen und die zeigen, dass der Mensch mindestens in 2 verschiedener Hinsicht ein bedürftiger Mensch ist. Jesus sieht die große Menge, eigentlich wollte er sich und seinen Jüngern ein Time-out gönnen, aber das hat nicht funktioniert. Und Jesus hatte nicht den Mut zu sagen, hey kommt, wir hauen ab, das kommt nicht gut. Er sah die Menschenmenge und er wurde ergriffen von tiefem Mitleid. Er sah ihre geistliche Notlage, ihre geistliche Bedürftigkeit. Und dort steht im Griechischen ein Ausdruck für das tiefe Mitleid, das hat zu tun mit den menschlichen Eingeweiden. Ich weiß nicht, wer das schon mal von euch erlebt hat, wenn man unvermittelt einem Menschen begegnet, der sehr stark leidet, der ungeheure Schmerzen hat oder zu einem schlimmen Unfall dazukommt und den Unfall miterlebt und einem klar ist, oh, das ist katastrophal, was da jetzt passiert ist, dann merkt man, das macht etwas mit den Eingeweiden, da bewegt sich etwas. Ein tiefes Mitleiden mit dieser Person. Und der Begriff, der dort im Griechischen steht, der wird nicht nur hier, auch an anderen Stellen verwendet, um ein Mitleiden, nicht ein herablassendes Mitleid, jö, du Armer, sondern ein tiefes, existenzielles Mitleiden in großer Betroffenheit. Und Jesus schaffte es nicht zu sagen, kommt, wir ziehen weiter, hier gibt es keine Ruhe, hier wartet nur Arbeit. Und es heißt, dass er sich mehrere Stunden Zeit genommen hat, um den Menschen von Gott zu erzählen, von Gottes Reich, um diese geistliche Bedürftigkeit zu stillen. Wir leben in einer Zeit, wo immer mehr Menschen aus den Kirchen austreten. Das ist ein starker Effekt seit vielen Jahren und es ist auch nicht absehbar, dass das langsam oder sicher aufhören würde. Die Not, die Jesus bei den Menschen beobachtet hat, beschreibt er mit diesem bildhaften Ausdruck, sie sind wie Schafe ohne einen Hirten. Sie sind schutzlos, sie irren je nachdem geistlich gesehen umher. Niemand, der sie führt, an dem sie sich orientieren können. Wenn das Leben gut läuft, braucht man vielleicht weniger jemand, an dem man sich orientieren kann. Wenn es nicht so gut geht, dann hätte man gerne jemanden. Und diese Not, Schafe ohne einen Hirten, hat Jesus so beelendet, dass er sich viel Zeit für sie genommen hat, um diesem Bedürfnis, diesem großen Bedürfnis zu begegnen. Und dieses Bedürfnis ist heute auch zunehmend wieder vorhanden. Solange es den Menschen gut geht, wirkt sich das nicht so gravierend aus. Aber was ist, wenn schwierigere Zeiten kommen? Wir haben einige Jahre oder bald Jahrzehnte verbracht, wo man sagen konnte, es geht uns ja gut. Nahrung, Kleidung, Gesundheit ist alles kein Problem. Und dann kam Corona. Und plötzlich musste man Masken tragen und man durfte dies nicht und jenes nicht. Und plötzlich sind viele Leute unsanft erwacht aus einer Illusion, dass das Leben ein Spaziergang ist. Und als Corona vorbei war, wobei es ist nicht vorbei, gerade in meinem persönlichen Umfeld, sind mehrere Personen, die zum ersten Mal an Corona erkranken, jetzt. Und dann kommt im Winter dieses Jahres ein Krieg. Ein Krieg, der vieles durcheinander gebracht hat. Und plötzlich merken wir, so vieles, was immer selbstverständlich war, ist plötzlich gefährdet. Und das ist eine Situation, die die Menschen herausfordert. Es empfinden es nicht alle gleich stark. Und wo ich auch den Eindruck habe, es gibt zunehmend Menschen wie Schafe ohne einen Hirten. Oder jemand hat es mal mit einem anderen Ausdruck bezeichnet. Es gibt immer mehr Menschen, die geistlich obdachlos sind. Spirituell obdachlos, sie haben kein Dach mehr über dem Kopf, sie haben spirituell, geistlich gesehen kein Zuhause mehr. Solange die Sonne scheint, ist das nicht so gravierend, kann man sich problemlos im Freien aufhalten. Aber wenn es bildlich gesprochen regnet, wenn es stürmt, wenn es kalt wird, dann ist es gut, wenn man ein Obdach hat, ein Dach über dem Kopf, wo es warm ist, wo es einem wohl ist, wo man zu Hause ist. Immer mehr Menschen heute sind geistlich obdachlos. Und wenn du Jesus nachfolgst, möchte ich dich fragen, löst das etwas bei dir aus? Was macht das mit dir? Sagst du, ist mir gleich. Sagst du, ja, die sind halt selber schuld, die hätten halt nicht aus der Kirche austreten sollen, die sollten mehr in der Bibel lesen. Oder ist es eine Reaktion wie bei Jesus, ist es ein Mitleiden? Nicht ein herablassendes Mitleid, sondern ein Mitleiden mit der Not der Menschen. Und die Sehnsucht und der Wille, mitzuhelfen, dass sie Obdach finden bei Gott. Jesus sieht die Menschenmenge und er sieht vor allem die geistliche Not. Die Jünger, nachdem Jesus einige Stunden gelehrt hat, die Jünger sehen vor allem die materielle Not. Irgendwann, als es spät wird und als es dann irgendwann auch dunkel geworden wäre und es ist klar, keine Straßenlampe und Taschenlampen gab es auch noch nicht damals, sagen sie zu Jesus, hey, du musst die Leute wegschicken. Die sind schon lange hier, die haben Hunger, lass sie gehen. lass sie gehen, dass sie in den Gehöften und in den Dörfern sich etwas zu essen besorgen. Wobei 5000 Leute, das ist illusorisch, dass die irgendwo genug bekommen. Aber die Jünger haben die Not gesehen und das war das Eheste, was man hätte machen können. Denn es war weit und breit kein CC und kein Mikro und auch kein McDonald's. Schickt die Leute weg, dass sie sich irgendwo versorgen können. Die materielle Not hat sie beschäftigt, dass sie Hunger haben. Und manchmal frage ich, ob das heute auch noch so ist, dass die Jünger Jesu, die Christen, dass sie mehr von der materiellen Not der Menschen betroffen sind, als von ihrer geistlichen Not. Und sie kommen damit zu Jesus und Jesus sagt etwas, ja, man könnte schon sagen, Ungeheuerliches, gebt ihr ihnen was zu essen. Und dann sagen sie, wie stellst du dir das vor? Sollen wir für 200 Denare Brot kaufen? Und wenn man sich vorstellt, dass damals ein Tagelöhner pro Tag einen Denar verdient hat, 200 Denare, das ist mehr als ein halber Jahreslohn. Wo sollen wir 200 Denare hernehmen? Und selbst wenn wir das Geld hätten, wo kaufen wir ein? Also die Antwort der Jünger ist, was stellst du dir vor? Das ist ausweglos. Völlig ausweglos, unmöglich, dass man hier. Und Jesus fragt, wie viel habt ihr dabei? Und sie müssen zuerst nachfragen, 5 Brote, 2 Fische. Ich war noch nie in einem mediterranen Land, ich weiß nicht, wie viele Menschen von 5 Broten und 2 Fischen satt werden können. 1, 2, was ist mit den anderen? 4.998 Männern plus die Frauen. Eine riesige Not, wir leben im Überfluss. Es ist alles da. Die allermeisten Menschen in der Schweiz kennen keine Not. Man kann nicht sagen, niemand kennt Not, das stimmt nicht, aber die allermeisten kennen keine Not. Und der Clou ist, dass unser materielles Wohlergehen oder unsere materielle Not auch unser geistliches Leben beeinflusst. Mir ist das vor vielen Jahren einmal sehr eindrücklich klar geworden. Vor, ich weiß nicht, über 100 Jahren sind Leute aus Deutschland nach Russland ausgewandert und haben dort diese riesigen landwirtschaftlichen Flächen auch bewirtschaftet. Und während der Zeit der Sowjetunion konnten diese Menschen, wenn sie ihre deutsche Abstammung nachweisen konnten, zurück nach Deutschland. Das sind die sogenannten Russlanddeutschen. Ich habe in den vergangenen Jahren vereinzelt mit solchen Menschen Kontakt gehabt. Einige von denen sind Christen und es gibt bis heute große russlanddeutsche Gemeinden in Deutschland mit mehreren hundert Mitgliedern. Und das war in den 70er Jahren relativ früh. Da kamen wir zufällig in Kontakt mit einem Russlanddeutschen. Und er erzählte mit einer für mich damals schon fast irritierenden Offenheit. Er erzählte, er war Christ und hat gesagt, ich wurde deswegen, weil ich Christ war, kam ich vor Gericht. Und ich war dort im Gerichtssaal und ich habe auf mein Urteil gewartet. Und er sagt, in dem Moment war ich bereit, für Jesus zu sterben. Heute bin ich es nicht. Er sagte, ich kann heute nicht mehr mit der gleichen Intensität bitten, gib uns unser täglich Brot heute. Und da hat er auf eine sehr schöne Weise dargestellt, das äußere Ergehen beeinflusst unser geistliches Leben. Und eigentlich sehen wir das schon in der Bibel. Je besser es den Menschen materiell geht, je größer der Wohlstand, tendenziell muss man sagen, umso schwieriger ist das geistliche Leben der Menschen, die geistliche Not. Und wenn das auch heute stimmt, muss man sagen, unser Wohlstand wirkt sich nicht positiv auf das geistliche Leben der Menschen aus. Und ich fürchte, es ist auch heute noch so. Ich weiß nicht, wie viele Menschen und wie viele von euch beunruhigt sind durch die Frage, ja, haben wir im nächsten Winter noch genug Strom, haben wir noch genug Gas? Zum Teil hört und liest man, man soll sich genug Trinkwasser besorgen, man soll den Notvorrat anschauen. Die Menschen neigen in unterschiedlicher Weise, sich Sorgen zu machen. Man weiß auch aus der Psychologie, dass Menschen eigentlich nicht in der Lage sind, Risiken einzuschätzen, die sie nicht kennen. Es sei denn, sie haben sich intensiv mit der Materie befasst, sie haben sich eingelesen und sie können die Situation beurteilen oder aber sie haben persönliche Erfahrungen damit gemacht. Sonst ist der Mensch normalerweise nicht in der Lage, ihm unbekannte Risiken einzuschätzen. Aber die ganze Diskussion, ich bin gespannt, wie es wird, die ganze Diskussion zeigt, wie verletzlich unser Leben ist, auch in einem reichen Land wie der Schweiz. Plötzlich merken wir, oh, das, was bis jetzt normal war, das Selbstverständlichste von der Welt, ist nicht mehr selbstverständlich. Und das gehört eigentlich zum Menschsein dazu. Wir sind bedürftige Menschen, es gibt verschiedene Dinge, die wir brauchen, damit es uns gut geht. Und als Jesus auf diese Erde kam, hat er das gewusst und hat das wahrgenommen. Er hat die materiellen Bedürfnisse und Nöte der Menschen wahrgenommen. Er hat die Menschen gesehen, die Hunger hatten. Er hat ja auch nicht zu seinen Jüngern gesagt, ja, ihr habt recht, die Leute, die haben jetzt wirklich langsam Kohldampf, lasst sie gehen. Nein, gebt ihr ihnen zu essen. Kümmert ihr euch drum. Es war ihm nicht egal. Er hat die Kranken gesehen, die die Schmerzen haben, die Gelähmten. Er hat die gesehen mit psychischen Beschwerden. Er hat die Besessenen gesehen und das ist ihm zu Herzen gegangen. Er hatte tiefes Mitleid mit den Menschen. Hat die materielle Not gesehen, die gesundheitliche Not, die geistliche Not und er hat gedient und geholfen, wo er konnte. Und diese Einsatzbereitschaft ging sogar so weit, dass er sein Leben für die Menschen hergegeben hat. So tief ging sein Mitleiden, so viel Raum haben wir im Herzen Gottes. Jeder von uns hier, jeder Mensch in Uster und Umgebung. So viel bedeuten wir diesem Gott. So sehr nimmt er Anteil an unserer Bedürftigkeit, an unserem Mangel, an unserer Not. An der materiellen Not, der gesundheitlichen Not, der geistlichen Not. So viel bedeuten wir ihm. Das ist krass. Wir sind verletzliche Menschen, auch wenn wir in einem Land des Wohlstandes leben. Unser Wohlstand ist nicht gesichert bis auf alle Tage unseres Lebens, sondern er ist verletzlich. Wir leben in einer privilegierten Region dieser Welt. Kein Krieg, kein Bürgerkrieg, keine Erdbeben, keine Hurricanes. Das kennen wir eigentlich nur aus den Medien. Wir sind so privilegiert. Aber Corona und auch diese Kriegssituation zeigen uns, wir haben keinen Anspruch darauf, dass es uns morgen, übermorgen, nächstes Jahr und in 10 Jahren auch noch so wunderbar gut gehen wird. Niemand kann uns das garantieren. Und das sollte uns erstens bescheiden machen, bescheiden, demütig und dankbar. Dankbar für all diese Wohltaten, die wir genießen können, die selbstverständlich geworden sind, die uns irgendwie auch, ein Stück weit gleichgültig machen können und die sich auch auf unser geistliches Leben auswirken können, und zwar eher negativ. Ich will das nicht pauschalisieren, aber in der Tendenz negativ. Es gibt so 2 Feiertage im Jahr, wo man sich etwas bewusst macht und versucht, dankbar zu sein. Zum Beispiel Muttertag, ist mittlerweile auch ein hoher kirchlicher Feiertag geworden, wo wir sagen, wir wollen unseren Müttern danken für all das, was sie für uns getan haben. Denn jeder von uns hat eine Mutter. Ich bin verheiratet, aber ich bin keine Frau. Ich weiß nicht, wie eine Frau das wahrnimmt, wenn sie den Eindruck hat, aha, einmal im Jahr dort, 2. Sonntag im Mai, da dankt mir meine Familie und an den anderen 364 Tagen kümmert sich kein Mensch drum. Das ist so ein bisschen zwiespältiges Gefühl. Einmal im Jahr sagt man Danke, es hat so ein bisschen oder vielleicht relativ starken Alibi-Charakter. Wie ist es mit Erntedank? Soll man einfach einmal im Jahr, jawohl, und jetzt steht es auf dem Programm und jetzt danken wir Gott für das, was er hat wachsen lassen, hier zeichenhaft dargestellt durch Äpfel, durch Quitten, durch Kürbisse. Aber wir brauchen ja noch viel mehr. Nein, es geht nicht darum, dass man alibimäßig einmal im Jahr Danke sagt. Es geht darum, dass das zu einer Grundhaltung wird. Und eine Grundhaltung, die muss man einüben und die kann man einüben. Wir haben es gehört mit den 2 Pillen. Das ist ein schönes Beispiel, aber die darf man dann auch nicht vergessen. Zufriedenheit, Dankbarkeit. Wenn ich die Pille nicht nehme, dann wirkt sie sich nicht aus. Natürlich ist das bildlich gesprochen. Dankbarkeit. versuchen, sich das Selbstverständliche vor Augen zu führen und sich zu sagen, es ist eben nicht selbstverständlich. Wenn ich einkaufen gehe und mit einem schweren Korb nach Hause komme, das ist nicht selbstverständlich. Dass es A, so viel im Laden gibt und ich nicht darum kämpfen muss, und B, dass ich das Geld habe, um das alles zu kaufen. Dankbarkeit. Das ist der Kampf gegen Oberflächlichkeit, gegen Abstumpfung, gegen Gedankenlosigkeit. Gott, ich danke dir, dass ich in einer privilegierten Region dieser Welt leben darf, wo so viel Gutes so selbstverständlich ist. Und ich wehre mich dagegen, dass dadurch mein geistliches Leben oberflächlich wird und stumpf und hohl und leer. Wir haben keine Garantie, dass es immer so sein wird. Und es ist auch nicht immer so gewesen. Ich kenne zwei Regionen in der Welt, in der Schweiz. Dort gibt es ein Waldstück, das heißt Amerikanerwald. Warum heißt das Amerikanerwald? Es gab im 19. Jahrhundert Menschen in der Schweiz, die waren so arm, und selbst wenn sie in ihren Heimatort gingen, hatte man dort fast keine Möglichkeit, die zu versorgen. Es war Armut. Eine Situation, wo es fast nicht möglich war, die eigene Bevölkerung zu ernähren. Und hier und da sind politische Gemeinden hingegangen, haben ein Stück Wald abgeholzt, das Holz verkauft, und das Geld hat man Familien gegeben und gesagt, wandert ihr aus nach Amerika. Wir haben hier nicht genug für euch. Sucht euer Glück woanders. Sucht euch woanders eine Existenzgrundlage. Das ist 100, 150 Jahre her. Mittlerweile ist es anders. Aber Erntedank sagt uns zum einen, wir sollen dankbar sein für alles, was wir haben, aber B, wir sollen auch teilen. Teilen mit denen, die zu wenig haben. Das sind zu einem Teil Menschen hier in der Schweiz, das sind aber auch Menschen in anderen Regionen dieser Welt, die fast nicht wissen, wovon sie leben sollen. Und die Zahl dieser Menschen hat durch Corona und auch durch den Krieg zugenommen. Lass dir die Not der Menschen zu Herzen gehen. Und ich sage einmal pointiert, das, was ich spende für andere Menschen, für ihre materiellen Bedürfnisse, das wird biblisch gesehen, nach meiner Überzeugung, nicht über den Zehnten abgerechnet. Das ist biblisch gesehen, geht das in die Kategorie Almosen. Der Zehnte ist etwas anderes. Das geht in den Tempel, das geht für das Reich Gottes, für die Ausbreitung des Evangeliums, für die Gemeinde hier vor Ort. Lass dir die materielle Not der Menschen zu Herzen gehen. Tu, was in deinen Möglichkeiten ist, auch wenn es nur 5 Brote und nur 2 Fische sind. Stelle es Jesus zur Verfügung, stelle es den Menschen zur Verfügung, damit ihnen in ihrer Not geholfen werden kann. Lass dir die materielle Not der Menschen zu Herzen gehen, lass dir ihre geistliche Not zu Herzen gehen. Und lass dir auch deine eigene geistliche Not zu Herzen gehen. Denn sie geht Gott zu Herzen. Es ist ihm nicht egal, dann sollte es uns auch nicht egal sein. Ich lade euch ein, einen Moment still zu sein und sich vor Gott nochmal überlegen, was nehme ich mit nach Hause? Über welchen Punkt will ich noch nachdenken? Wo gibt Gott mir vielleicht einen Auftrag, ganz konkret etwas zu tun? Nehmen wir uns einen Moment der Stille. Wir danken dir, Vater im Himmel, dreieiniger Gott, dass wir so privilegiert sind, in einem Land des Friedens und der Freiheit leben zu dürfen, einem Land des Wohlstandes, wo es fast keine Not gibt. Danke, dass wir in vielem so gut versorgt sind. Und wir möchten uns vor Augen führen, dass das alles andere als selbstverständlich ist. Und neben allen irdischen Rahmenbedingungen wollen wir dir, du großer Gott, danken, dass du uns so reich beschenkst. Wollen dir danken, dass du uns auch in geistlicher Hinsicht so reich beschenkst, in deinem Sohn Jesus Christus. Danke für deine große Barmherzigkeit, von der wir tagtäglich leben. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst, dieser Barmherzigkeit, dass wir uns dieser immer mehr bewusst werden. Und dass sie eindringt in unsere Herzen und immer tiefer und unser Leben prägt. Und dass es Dankbarkeit auslöst und fördert, Dankbarkeit als Grundhaltung. Und hilf, dass wir auch uns die Not dieser Welt zu Herzen gehen lassen. Die Not der Menschen um uns herum, materielle Not, gesundheitliche Not, geistliche Not. Zeige uns, wo wir mit unseren 5 Broten und 2 Fischen etwas tun können. Für geistlich obdachlose Menschen, damit sie dich, Herr Jesus, kennenlernen. Amen.